in Richtung auf den Reproduktionsbereich. Das heisst, es hat etwas stattgefunden, dass man könnte das allgemein umschreiben mit Moderne. Das heisst, die Verwissenschaftlichung vom Arbeitsprozess, wo in der Fabrik passiert ist, ist auch in der Heimarbeit passiert. Und wer sind die Pionier gsi von dem? Es sind, könnt ihr euch mal raten, es sind Nationalsozialisten gsi natürlich. Sie haben, es werden auch ausgiebig zitiert, sie haben quasi die Verwissenschaftlichung von der Hausarbeit vorantrieben und haben Merkblätter und Kampagnen gemacht. Ich tue kurz aus der Autonomie über diese Passage die paar Ausschnitte mal zur Illustration bringen.
Aus den Monatsberichten der Reichsleitung der NSDAP, Reichsfrauenführung. Wir planten seinerzeit, den Reichsnährstand in seiner Aktion Kampf dem Verderb mit allen Kräften zu unterstützen. Zusammen mit dem Reichsnährstand arbeiteten wir eine Broschüre Hausfrau merk auf aus, die in einer Auflage von 800.000 Stück an die Gaue der NS-Frauenschaft verteilt wurde. Weiter war unser Ernährungsdienst, der zusammen mit dem Reichsnährstand und der Reichsarbeitsgemeinschaft für Volksernährung herausgebracht wird, ganz auf die Aktion abgestellt. Der Ernährungsdienst, der in der üblichen Auflage von 60.000 bis 70.000 Stück an die verantwortlichen Trägerinnen der Arbeit in den Gauen gelangt, ist bereits vor Eröffnung der Aktion zur Ausgabe gelangt. In den Monaten Juli, August wurden an Schmalfilmen fertiggestellt, allerlei aus Quark und Kampf dem Verderb, die jetzt im Rahmen der Aktion Kampf dem Verderb zur Aufführung gelangen. Juli, August 1936. Verbrauchslenkung, Kohlwerbung. Um den in diesem Jahr ganz besonders reichlich angefallenen Frühkohl dem restlosen Verbrauch zuzuführen, wurde mit allen Mitteln über Presse, Funk und Vortragsveranstaltungen eingehend auf die vielseitigen Verwendungsmöglichkeiten des Frühkohls hingewiesen. Diese Werbung hatte einen vollständigen Erfolg zu verzeichnen. Abendbrotrezepte. Um den im Laufe des Winters voraussichtlich stärker werdenden Schwierigkeiten in der Versorgungslage auf dem Fleisch- und Fettmarkt entgegenzuarbeiten, stellt die Abteilung Volkswirtschaft-Hauswirtschaft in Zusammenarbeit mit der Abteilung 2 Hauswirtschaft des Reichsnährstandes und dem Frauenamt der DAF augenblicklich Rezepte mit Abendbrotgerichten zusammen unter besonderer Berücksichtigung von Kartoffelgerichten, Magerquark, Milch und Getreideerzeugnissen. Es wurden dazu Rezepte aus allen Gauen des Reiches verwandt, um möglichst allen Geschmacksrichtungen gerecht zu werden. September, Oktober 1936. Verbrauchslenkung. Die Fragen der Vorratswirtschaft standen in diesem Monat im Vordergrund. Um zu vermeiden, dass in Zeiten des Überflusses Obst und Gemüse verdirbt, forderten wir in Artikeln, Rezepten und Kursen auf, eine gesunde Vorratswirtschaft zu treiben. Unsere neue Broschüre Einmachen von Obst und Gemüse fand regen Absatz. Sie gab gute Ergänzungen zu einem neuen Film über das Einmachen von Obst und Gemüse, der in allen Gauen bei unseren Schulungsabenden und Kursen lief. In den Gauen selbst wurden Süßmostkurse gegeben, die besonders in ländlichen Gegenden mit regem Interesse aufgenommen wurden.
Thank you.
die Kontinuität des Nationalsozialismus, das ist ohnehin ein Lieblingsthema der Autonomie-Leute. Das kommt dann auch später in dem Artikel über Bretton Woods und Nachkriegsordnung. Aber ich glaube, es ist wichtig zu sehen, die Verwissenschaftlichung von der Hausarbeit, die strenge Funktionalisierung, fast wie in der Fabrik gelaufen ist. Man sieht das auch, also auch in der Schweiz, wo ja nicht eine direkt nationalsozialistische Vergangenheit hatte in dieser Zeit, aber auch dort ist die Funktionalisierung gekommen, von der Küche zum Beispiel in den modern umgebauten Einbauküchen. Das ist auch die Funktionalisierung, die Mobilisierung der Frauen in die Richtung von einer besser verwertbaren Hausarbeit gelaufen, zum Beispiel über unsere Frauenvereine, die bürgerlichen Frauenvereine, die zum Beispiel Bohnen dörren als Kurs angeboten haben. Auch so Sachen, ähnliche Geschichten, wie wir es vorher gehört haben, dass sie zu einem Grundprogramm der nationalsozialistischen Reichsfrauenführung eben gehört haben. Um mit der Aktualität zurückzukommen, also ein direktester Ausdruck von dem ist dann heute die modernste Epoche, also die vierte Etappe vom Hintergrund von dem, was sie vorher dargelegt haben. Sie wird überschrieben oder bezeichnet als quasi jetzt Krisenmoment, einfach das neueste Moment in den 70er Jahren, wo jetzt eigentlich darauf abzielt, dass die Grenzen, der Unterschied zwischen der produktiven Arbeit, also der Arbeit direkt im Fabrikbereich, im Dienstleistungsbereich und der reproduktiven Arbeit, also der Arbeit im Haus, im Haushalt, dass die Grenzen verwischen, dass also ähnliche Technologien in beiden Orten gebraucht wird, ähnliche Funktionalisierung und dass die Frauen und wechselweise einerseits, wenn sie gebraucht wird, wird sie wieder im Produktionsbereich geholt, wenn sie nicht gebraucht wird, wird sie wieder ausgeschieden, macht im Reproduktionsbereich eine Arbeit, die teilweise eben auf einer ähnlichen Funktionalisierung, auf ähnlichen technologischen Moment beruht wie der Produktionsbereich selber. Es geht dann so weit, dass sie Thesen aufstellen, dass heute eigentlich der Reproduktionsbereich auf eine Art wie auch durchkapitalisiert wird, dass die früheren Heim- und Herdfunktionen, die in einer traditionellen Frauenrolle, in einer auch traditionellen Familie geleistet werden, von der Familie als Keimzelle vom Staat, dass diese Funktionen heute, wie sie das nennen, sogenannt kapitalistisch vivisiziert werden.
Diese Zerstörung der proletarischen Familienzusammenhänge mag auch eine emanzipative Dimension für die Frauen haben, die sich der sexistischen Gewalt der Männer entziehen. Aber doch fußt auf ihr eine qualitativ neue Etappe der Einvernahme der Frauen unter das kapitalistische Gewaltverhältnis. Wurden die Frauen bisher mit Haut und Haar subsumiert, waren sie der sexistischen und psychischen Exploitation umso mehr ausgesetzt, je weiter die Reproduktionsarbeit der subsistenziellen Funktionen beraubt war. So wird die Klassenreproduktion nun in Dienstleistungen zergliedert und der Körper der Frauen zergliedert in Organfunktionen, vom Fastfood über die Piepschau bis zum Mietuterus wird das, was Pieke Biermann als Lohn für Hausarbeit gefordert hat, bedrückende Realität. Die Frauen werden nicht mehr nur mit Haut und Haar subsumiert, sondern vivisiziert und stückweise verwertet.
Thank you.
Ja, also ich will jetzt vorläufig mal den Reproduktionsbereich verlassen. Ich glaube, dass an sich ein Beitrag ist, der sicher auch etwas kann leisten für die Diskussion von der Ilona Bauer, vom Kollektiv selber, die These von diesen vier Etappen. Ich habe aber insgesamt das Gefühl, dass die Debatte wahrscheinlich, also sicher auch von den Autonomie-Leuten her, erst am Anfang ist. Ich glaube, sie wird weitergeführt werden, auch bei uns. Ich will vielleicht kurz darauf hinweisen, auch auf die Veranstaltung vom nächsten Freitag, am 13. Dezember, um 7:30 im Volkshaus Blauen Saal, wo die Gruppe Antigena, wo ja das vor allem das Thema von der Reproduktionstechnologie in den Vordergrund stellt, im Zusammenhang mit Gentechnologie, mit Familienpolitik, wo dann auch sicher in dem Bereich weiter diskutiert wird, weiter auch Material wird ausbreitet werden. Und ich glaube, das sicher wird interessant sein, zu verfolgen, wie die Debatte weitergeht. Ich möchte aber jetzt übergehen zum dritten Aufsatz. Er ist geschrieben vom Detlef Hartmann. Titel: Völkermord gegen soziale Revolution. Das US-imperialistische System von Bretton Woods als Vollstrecker der nationalsozialistischen neuen Ordnung. Das Thema, man kann es aus dem Titel ablesen, der Detlef tut zwei verschiedene Momente, wo quasi, wo er sagt, dass sie zentrale Angriffe gewesen sind gegen Subsistenz, also gegen Selbstversorgung von breiten ländlichen Massen, nämlich die sogenannte nationalsozialistische Neue Ordnung und die Neue Ordnung von Bretton Woods nach Krieg von der US, unter der Führung von der USA. Er tut die beiden Etappen zusammenbringen und auf ihre Gemeinsamkeit hin abklopfen. Es ist ein sehr wichtiges und interessantes Thema. Detlef redet ja von Völkermord. Er spricht damit sowohl an, was Nazis, Daten direkt von den Nazis, er spricht aber auch an Bretton Woods, also die Nachkriegswährungsinstitutionen, Entwicklung, die beispielsweise in Lateinamerika stattgefunden hat. Ich habe da als Musik gesucht, eine ursprüngliche Musik aus dem Nordosten von Brasilien. Es ist gerade das speziell eine der wichtigsten Regionen, die durch Millionen von Hungertoten nun sogenannte Bevölkerung soll gesund schrumpfen. Der Detlef redet in dem Zusammenhang von quasi von einem Wegschmelzen von überflüssigen Esser abschmelzen. Und das ist eine Strategie, das ist das Wichtige. Es ist also nicht eine Katastrophe, eine Naturkatastrophe oder ein Unglücksfall, ein Organisationsfehler, sondern quasi eine Strategie vom internationalen Kapital, eben die mit diesen Hungertoten zu rechnen, sie quasi bewusst einzukalkulieren für die sogenannte Neue Ordnung, also ein ähnliches Moment, das natürlich im Nationalsozialismus auch angelegt war. Ja, das Instrument heisst übrigens Berimbau. Und das, mir kommt es vor, wie wenn sich so zu den modernen Instrumenten von Unterhaltungsmusik etwa so ähnlich verhalten, ähnliches Verhältnis hätte dazu, wie die früheren eben die Dorfgemeinschaften zu irgendwelchen heutigen Vorortsiedlungen in der Peripherie. Der Detlef Hartmann ist, wir haben das Glück gehabt, ist vor 10 Tagen in der Schweiz gsi, ist in Zürich gsi, der Veranstaltung im Profitreffen und vor allem über so Zusammenhänge von Knast, Repressionstechnologie und so weiter geredet hat. Ich habe ihn gefragt, als er da war, was denn sein Anspruch jetzt konkret ist an das neue Autonomieheft, speziell auch an seinen eigenen Aufsatz drin.
Ich will das mal für mich persönlich formulieren, weil also dieses Heft ist ein Produkt von Auseinandersetzungen und Diskussionen zwischen denjenigen, die es gemacht haben und denjenigen, die über die Jahre an der Produktion der Autonomie beteiligt gewesen sind, über einen Begriff von sozialer Revolution und ich will auch gleich dazu sagen, einen materialistischen Geschichtsbegriff von der Geschichte der sozialen Revolution, der unglaublich umfassend und komplex ist und weit eigentlich im Grunde genommen, zwar nicht methodisch, aber inhaltlich und in Bezug auf das, was er einbezieht, über die objektivistischen Geschichtsbegriff, also des orthodoxen Marxismus hinausgeht. Ich will es mal jetzt also etwas salopp formulieren, von meiner Warte aus gesehen. Das, was für mich also die Triebfeder ist, also mich an diesem Heft mit diesem Beitrag zu beteiligen, sind mehrere Gesichtspunkte. Erstens das Erstaunen und erstens die Tatsache, die jetzt also mit Sicherheit unleugbar feststeht, dass das Kapital in seinen Reorganisationsbestreben zu einem weltweiten Kommando hunderte Millionen von Hungertoten produziert, nicht nur Hungertoten, aber in allererster Linie Hungertoten produziert, denen es keine Lebensmöglichkeit und Lebenschance in Zukunft mehr einräumen will, noch nicht einmal die als der nackteste Sklaven und Wanderarbeiter vernutzt und verwertet zu werden, die nicht zufällig sind, sondern die ein Produkt seines Angriffs sind und sozusagen nicht nur einkalkuliert sind, sondern in seiner Verwertungsstrategie eine wichtige Rolle spielen. Das heißt also hunderte Millionen nicht als zufälliges und bedauerliches Produkt einer Krise, sondern hunderte Millionen von Hungertoten als Absicht. Der zweite, das ist also das, was also sozusagen für mich als eine Triebfeder hinter diesem Heft steht. Der zweite Punkt ist der, das Ärgernis oder der Ärger darüber, dass es einen Strom von Geschichte des Widerstandes und des antikapitalistischen Kampfs gibt, in der Essenz und im Kern antikapitalistischen Kampfs, der sich jenseits der Lohnarbeiterklasse ansiedelt und auch seine Triebkräfte aus einem ganz anderen Verständnis und ganz anderen subjektiven und gesellschaftlichen Voraussetzungen bezieht, den wir in der Geschichtsschreibung, in der marx-orthodoxen Geschichtsschreibung praktisch vergessen und übersehen haben. Mehr oder weniger der geschichtlichen Vernichtung noch einmal anheimgegeben haben. Das haben wir in diesem Heft auch so genau wie möglich also zu beschreiben versucht, die Revolten und Kämpfe und revolutionären Ansätze, im Wesen kommunistisch-revolutionären Ansätze aus der Subsistenz der Vormärzbewegungen im letzten Jahrhundert und aus der Subsistenz der europäischen Peripherie während der 30er Jahre in allererster Linie und während des Zweiten Weltkriegs. Das ist unser geschichtlicher Hintergrund für die augenblicklichen Kämpfe und sozialrevolutionären Ansätze, die wir dringend wiederentdecken und ausgraben müssen und sozusagen diesem vernichtenden Vergessen entreißen müssen, um also wieder einen neuen Ansatz einer neuen sozialrevolutionären Linie zu finden. Es ist auch gleichzeitig der Ärger darüber, dass es tatsächlich bestimmten orthodoxen, also Geschichtsschreibungsformen gelungen ist, diese unglaublichen revolutionären Triebkräfte also zu beseitigen, zu eliminieren, um einem völlig ausgedünnten Begriff von also Revolution Platz zu geben, der auch tatsächlich historisch deswegen also versagen musste.
Thank you.
Ja, der Detlef Hartmann tut dann seinen Anspruch einlösen, indem er auch sehr viel historisches Material ausbreitet. Es fängt an in den 30er Jahren mit der Bankrott im südosteuropäischen Raum, die dann quasi die Krise geführt haben, die eine neue Ordnung vom Hitler abzeichnet haben. Die Bankrott sind vor der Gründung nur Bankrott gewesen. Der Detlef tut sie darstellen als auch Subsistenzrevolten. Das heisst, es ist einfach quasi nicht mehr der Profit aus diesen Gesellschaften rauszupressen gewesen, die die Banken gebraucht hätten. Der Werttransfer hat nicht mehr gestimmt. Also das quasi das, was die Nationalsozialisten aus der südosteuropäischen Peripherie, also aus diesen Regionen, haben wollen rausziehen. Es hat dann einen totalen Zahlungsstopp gegeben, unter dem Druck von Aufständen, von Revolten, die passiert sind, in sehr zahlreicher Form. Es hat neue Projekte gegeben, sogenannte Pilotprojekte, zum Beispiel von der IG Farben, wo Sojafelder im grossen Stil vorantrieben hat, wo Saatgut eingeführt hat in die ehemaligen selbstversorgenden Regionen, wo Pestizide dort eingeführt hat, Sojaöl ausgeführt hat, Ölkuchen ausgeführt hat. Und die Verwertung von diesen Ländern, von diesen Regionen, ist auf einen ungeheuren Widerstand gestossen. Detlef schreibt auch von einer, quasi die Subsistenzschicht, die es dort gegeben hat, eine ungeheure feindliche Subjektivität gewesen sind für so eine kapitalistische Vernutzung und dass am Schluss nur der Krieg geblieben ist als Gewaltstrategie, um die Neuordnung durchzusetzen. Das ist auch ein Ansatz, den man findet, auch immer wieder bei der Autonomie, dass der Krieg, und nicht so wie er vielfach gesehen wird, gängig quasi, dass er produktives Kapital zerstört hat, sondern dass er das produktives Kapital auf eine neue technologische Ebene gestellt hat, dass quasi also unter dem Nationalsozialismus all die Modernisierungen, die dann das Nachkriegsdeutschland sogenannte Wirtschaftswunder ausmachen, dass die bereits von den Nationalsozialisten vorgeplant und angelegt worden sind. Das Gleiche, was dort passiert ist in diesem Raum, könnte man dann sagen, ist nach 1944 auch von Bretton Woods, also von den Nachkriegswährungsorganisationen, angelegt worden. Es ist bekanntlich der Währungsfonds damals gegründet worden, die Weltbank. Es sind Leute gewesen wie der White, der Morgenthau, der Keynes, auch, die ich schon erwähnt habe, die im Prinzip gefunden haben, was die Nazis für Vorschläge haben für so eine neue Grossraumpolitik, ist gut. Das Problem ist einfach, dass die Falschen sind, die sie machen wollen. Und wo dann die Nazis besiegt waren, am Ende des Krieges, haben sie quasi sehr viele Vorstellungen von den Nazis übernommen und dann direkt in die Bretton Woods Neuordnung, Nachkriegsordnung geführt. Man weiss ja, dass es auch da so eine Art Zahlungsstopp gegeben hat, dass es eine Verschuldungskrise gegeben hat. Auch das sind so Momente, wo sich auch die Völker gewehrt haben gegen die IWF, die ganze Hungerrevolte. Der Detlef tut das sehr minutiös aufzeichnen, wo eine ähnliche Subsistenzrevolte, also Kämpfe sind, die von der ländlichen Bevölkerung geführt werden, die aber dann mit einer Hungerrevolte quasi als Hungerrevolte entstanden sind, die dann direkt mit Gewaltstrategien eben denen begegnet worden ist. Sind Leute dort massenhaft verhungert und verhungert immer noch Millionen von Leuten als Plankalkül für so eine Neustrukturierung, eine Aufzonung von der Welt, die immer wieder genannt wird durch das sogenannte supranationale Kapital. Also wo sind Produktionszonen, wo sind Armutszonen, wo müssen quasi die Leute wegschmelzen, weil es zu viel Bevölkerung hat. Das sind die Strategien, die in einem IWF, in diesen Neuordnungen, heute noch angelegt sind, die auch, also nicht nur in IWF, sondern auch zum Beispiel das International Institute of Finance, wo quasi eine privatwirtschaftliche Organisation von der außenwirtschaftlich tätigen Bank auf höchster Ebene darstellt, als eine Art quasi eine Parallelorganisation zum IWF, natürlich auch nicht ohne gegenseitige Absprache. Sämige Momente werden vom Detlef sehr ausführlich dargestellt, um eben die Beweisführung zu machen, dass letztlich die System von Bretton Woods, die Nachkriegswährungsordnung von unter dem US-Leit, unter der Leitwährung vom US-Dollar, dass das quasi eigentlich die echten Vollstrecker gewesen sind von den Nazi-Plänen für einen Grossraum, einen neuen Grossraum in Europa und letztlich dann auch weltweit.
Endlich erlaubt die außerordentlich erhöhte Produktivkraft in den Sphären der großen Industrie, begleitet wie sie ist von intensiv und extensiv gesteigerter Ausbeutung der Arbeitskraft in allen übrigen Produktionssphären, einen stets größeren Teil der Arbeiterklasse unproduktiv zu verwenden und so namentlich die alten Haussklaven unter dem Namen der dienenden Klasse wie Bediente, Mägde, Lakaien und so weiter stets massenhafter zu reproduzieren. Nach dem Zensus von 1861 zählte die Gesamtbevölkerung von England und Wales 20.966.224 Personen, wovon 9.776.259 männlich und 10.289.965 weiblich. Zieht man hiervon ab, was zu alt oder zu jung zur Arbeit, alle unproduktiven Weiber, jungen Personen und Kinder, dann die ideologischen Stände wie Regierung, Pfaffen, Juristen, Militär und so weiter, ferner alle, deren ausschließliches Geschäft der Verzehr fremder Arbeit in der Form von Grundrente, Zins und so weiter, endlich Paupers, Vagabunden, Verbrecher und so weiter, so bleiben in rauer Zahl 8 Millionen beiderlei Geschlechts und der verschiedensten Altersstufen mit Einschluss sämtlicher irgendwie in der Produktion, dem Handel, der Finanz und so weiter funktionierenden Kapitalisten.
Ja, also das Zitat, das steht jetzt nicht in der Autonomie drin natürlich, aber steht auch nicht irgendwo in Neuordnungsplan von Bretton Woods. Es ist vielleicht auch ein bisschen bösartig, jetzt das da einzuspielen. Das Zitat steht im Karl Marx, das Kapital, erster Band, und der Marx tut da die produktive Bevölkerung von England aufschlüsseln auf sehr harte und teilweise ein bisschen, könnte sagen, fast verachtende Art gegenüber eben all dem, was nicht produktiv ist. Ich will damit nicht sagen, der Karl Marx in die Pfanne hauen, aber es gibt einfach Momente, wo im Kapital auch drin angelegt sind, wo eine Produktivitätsideologie vertreten wird, wo nicht viel anders ist, als was die kapitalistische Produktivitätsideologie darstellt, wo nicht zum Beispiel einfach alles, was außerhalb vom Kapitalverhältnis steht, ich habe das vorhin angetönt mit dem Subsumierungspostulat, also die Forderung, dass quasi die Armen jetzt zuerst mit dem Proletariat werden, um revolutionär zu sein, dass da so ein Produktivitätsmoment, Produktivitätsideal drin steht, wo alles, was außerhalb steht, nur als Nichtwert kann begreifen. Das ist eine Kritik, die natürlich in der neuen Autonomie angelegt ist, die auch kommt. Es geht nicht darum, der Detlef hat das auch immer wieder betont im Gespräch, es geht nicht darum, jetzt den Marx vom Tisch zu wischen, aber es geht darum aufzuzeigen, wo eben auch in dieser Theorie quasi Schwachstellen sind. Es gibt andere Passagen im Marx, wo er sich nicht so leicht jetzt so quasi auf so eine simple Produktivitätsideologie natürlich Latte festlegen, wie jetzt in einigen Passagen, wie sie im Kapital drinstehen. Ich will zum Schluss jetzt noch, wir haben noch eine gute Viertelstunde, ich will zum Schluss auf die Marx-Kritik jetzt noch zu sprechen kommen, weil ich auch glaube, dass sie weiter wird gehen müssen, dass sie Diskussionen noch wird auslösen und dass natürlich der Karl Marx auch irgendwo tief drin in der Identität von vielen noch hockt auch soll hocken bleiben dort, aber nicht so in einer mystifizierten Form als absolute Instanz. Und dass es also da auch noch gibt, einiges an Schutt wegzuräumen, nicht nur innerhalb von nachher von der Marx-Orthodoxie oder von späteren Revisionisten, wie es genannt wird, sondern auch innerhalb vom Werk von Karl Marx, wo er so gross ist, dass es auch ein paar Schwachstellen mag leiden und trotzdem als Ganzes noch eben sehr wichtig und sehr gut sein. Also ist es vielleicht auch ein bisschen boshaft gewesen. Das war die Version von der Internationalen, die vielleicht ähnlich tönt wie PTT-Musik oder so. Und Lenin selber hat ja mal gesagt später, die deutsche Reichspost, das sei quasi eine Art wie ein Vorbild für eine revolutionäre Organisation. Gut, aber jetzt wieder zurück zur Ernsthaftigkeit. Ich habe den Detlef gefragt, wo er da war bei uns, und gefragt, ob denn das eigentlich, was sie machen, ob das ein Fundamentalangriff auf Marx soll werden. Und er hat sich dann auch ein bisschen vorsichtiger geäussert.
Also ich glaube, dass Marx in vielen seiner Darstellungen der Verführung nachgegeben hat, und das passiert uns ja allen auch immer wieder, einer theoretischen, also Einstellung des Subjekts sozusagen zur gesellschaftlichen Wirklichkeit und zur Geschichte, nicht so dialektisch ist, wie er also sozusagen in seinen besten Zeiten gewesen ist. Also er nimmt einen Standpunkt des Subjekts der technologischen Entwicklung ein, die natürlich die Subsistenz und die antikapitalistischen, also Revolten und Kämpfe, als etwas Externes also begreift, als etwas, was es in der Subsumption zu überwinden gilt. Während wenn man also diese Klassenkämpfe jetzt also nicht aus von diesem Begriff der Entwicklung beobachtet, dann begreift man, dass also diese Gesellschaftlichkeit der Subsistenz, der angegriffenen Subsistenz, nicht nur das Objekt von Subsumierbarkeit ist, von also realer technologischer Subsumption, sondern in dieser Kampfauseinandersetzung Kampfwerte, antikapitalistische Kampfwerte von Gesellschaftlichkeit und Utopien entwickelt, die also ihren eigenen also historischen Wert haben. Das heißt also, diese Einstellung, diese theoretische Einstellung zur Geschichte aus der Seite der Entwicklung, also des Kapitals und der Maschinerie heraus, vernichtet theoretisch also den antikapitalistischen Widerstand im Begriff schon, während, das hat Marx auch wieder gemacht, wenn er sozusagen die andere Seite einnimmt, er den Wert also des antikapitalistischen Widerstands plötzlich also für sich selber entdeckt. Aber man kann beides nicht. Man muss tatsächlich also diese beiden Antagonisten dialektische Zusammengehörige in Anführungsstrichen eines Kampfes begreifen, das heißt also aus dem Kampf heraus begreifen. Ich denke einfach also, dass das auch eine methodologische Frage ist, das heißt also eine Frage des Einstellungs, nicht des Standpunktes, sondern also des Blickpunktes. Wenn du die Sache von der Seite der Entwicklung des Kapitals her siehst, musst du notwendig das, was also nicht kapitalistische Subjektivität und Gesellschaftlichkeit ist, als nicht existent, nicht also als nichtswürdig, als vernichtbar, als also subsumierbar begreifen. Und das geschieht ja auch tatsächlich bei Marx immer wieder. Und wenn du also diese Kämpfe, wenn du dich auf die andere Seite dieser Kämpfe begreifst, dann wirst du also das Kapital als eine Ansammlung der widerwärtigsten Waffen begreifen, die also alles, was den Unterklassen also wert ist und was sie also sozusagen als den Kern also ihrer eigenen existenziellen also Bedürfnisse darstellen, zu vernichten trachtet. Also das ist auch, und ich denke eben einfach, man kann Dialektik nicht nach der einen oder nach der anderen Seite vereinheitlichen. Wenn du die Dialektik nach der einen Seite vereinheitlichst, den Standpunkt, also sozusagen des Kapitals, der Subsumption einnimmst, dann wirst du immer zu dem Ergebnis, also kommen Völkermorde und Vernichtung von Nichtkapital also zu legitimieren in irgendeiner Art und Weise, sei es als Anhängsel, als Nebenprodukte der Geschichte, sei es als also Lumpen, als dieses ganze asoziale Pack und so weiter, sei es als also strukturschwache Bevölkerungsagglomerationen, die ins Kapital aufgesaugt werden sollen und dann verwertet werden sollen. Während wenn du also dich auf die andere Seite der sozialen Revolution begibst, wirst du, wenn du diesen gesamten dialektischen Begriff von Kampf also aufgibst, immer auf der Seite der Volkstümler landen. Und zwar im primitiven Begriff. Es gab ja also Narodniki und so linke Sozialrevolutionäre, die durchaus also einen dialektischen Begriff von Klassenkampf in unserem Sinne gehabt haben. Aber wenn du das nicht tust, wirst du tatsächlich Volkstümler werden, wirst du alternativer werden, wirst du also vielleicht Mullah werden, das, was also das Antikapital, der Nichtwert, an positiven Werten zu produzieren scheint, verabsolutieren und für sich selbst setzen und von daher zu einem neuen Begriff tatsächlich von Herrschaft und Kontrolle gelangen, nämlich über diese Formen von Wert. Ich weiß nicht, ob ich mich da also richtig ausgedrückt habe oder ob ich mich verständlich ausgedrückt habe. Das heißt also, jede Aufgabe dieses dialektischen Verhältnisses von Kampf zwischen also dem Wert, zwischen Technologie und Kampf zwischen Nichtwert und Antitechnologie bedeutet die Verabsolutierung also eines Teils und bedeutet immer gleichzeitig also eine Form von Herrschaft und Kontrolle. Das ist das, was also, das ist ja auch irgendwie von der anderen Seite her. Uns wird ja manchmal entgegengehalten, ja guck doch mal im Iran, was passiert, was ist denn da nach also dem Beginn der sozialen Revolution im Iran, die ihr ja auch ganz richtig beschrieben habt, passiert. Guck doch mal in der Geschichte, was ist denn aus den also Volkstümlern zum Beispiel geworden? Guck doch mal also in der Geschichte, was ist in den 20er Jahren also aus den antikapitalistischen Ansätzen geworden, was für faschistoide Tendenzen also der Verabsolutierung von antikapitalistischer Subjektivität im NS ist daraus geworden. Ja? Und da können wir nur dazu sagen, die Verabsolutierung, oder ich jedenfalls kann es nur dazu sagen, die Verabsolutierung dieser Formen von also antikapitalistischer Subjektivität bedeutet immer gleichzeitig eine Konterrevolution im Widerstand. Das ist schwer zu sagen, aber ich würde sagen, also der NS, die sozialrevolutionär angehauchten, also mittelständischen Bewegungen, die also der sogenannte linke Flügel, also der nationalsozialistischen Gruppierung darstellten und zum Teil in der SA sich also manifestiert haben, aber nicht nur, die waren eine Sorte von Konterrevolution gegen die soziale Revolution, die sozusagen von einem mittelständischen und Verständnis der intellektuellen, also des intellektuellen Kleinbürgertums heraus die Werte, die antikapitalistischen Werte verabsolutieren und dadurch wieder für das Kapital nutzbar machen. Genauso wie die Alternativen, also heute, die also die antikapitalistischen Werte also als Face Value nehmen, verabsolutieren und dadurch für das Kapital wieder begreifbar und zugreifbar werden. Ich weiß nicht, ob ich mich da richtig, also ob ich mich da verständlich ausgedrückt habe. Das heißt also, es geht uns darum, all diese Verdinglichungen zu verlassen. Antikapitalismus, Kampf gegen die Technologie des Kapitals, ja, aber jetzt nicht also in der Verabsolutierung von plötzlich oder Ontologisierung von Werten aus dem antikapitalistischen Widerstand heraus, die nichts anderes eigentlich im Grunde genommen als Kampfwerte sind und auch nur dazu taugen. Das heißt also, die den Nichtwert gegen das Kapital im Kampf realisieren. Hören Sie auf, Kampf zu sein. Das heißt also, machen Sie sich jetzt einer positiven Gestaltung der Gesellschaft nutzbar. Dann kommt daraus also eine Verdinglichung von Religiosität, wie zum Beispiel im Iran, eine Verdinglichung sozialrevolutionären Bestrebungen, wie zum Beispiel in der nationalsozialistischen sozialrevolutionären Konterrevolution gegen das sozialrevolutionäre Potenzial der 20er Jahre. Dann kommt daraus eine Volkstümelei und dann kommt daraus ein Sozialromantizismus, der also ihrerseits, seinerseits wieder die Geschichte verfälscht. Es ist also sehr viel schwieriger. Yeah.
Kommen langsam zum Schluss, bleiben noch 3 Minuten. Ich habe jetzt extra noch zum Schluss einen optimistischen Ausblick. Das ist der Charlie Hayden, Carla Bley und das Liberation Music Orchestra. Sie haben ja auch die alten Lieder aufgenommen, haben sie eben in einer anderen Version gespielt. Also auch Lieder von Eisler, von klassischen Liedern, auch Lieder aus dem Trikot und Befreiungsliedern, haben sie eben auf die Aktualität in aktuelle Form gebracht. Und ich glaube, das muss es auch gehen, das ist auch die Quintessenz jetzt quasi von dieser Marx-Kritik. Es geht also nicht darum, jetzt Marx über Bord zu werfen, sondern auf die aktuelle Epoche eben hineinzunehmen, dort zu schauen, was verhebt, was ist seither passiert. Und das Instrumentarium eben nicht einfach als festgeronnene quasi Skelett auf alle Zeiten so überzunehmen, wie es quasi vor 100 Jahren sich dargestellt hat. Ich glaube, die Autonomie ist dazu ein Ansatz. Es wird Diskussionen brauchen, wie weit das jetzt der richtige Ansatz ist. Es ist letztlich auch einfach eben auch über allem nur Theorie. Sie sagen damals dann, die Theorie gibt die Löffel ab am Schluss und dann geht es auch um die Frage von der Praxis. Und Theorie soll ja nie losgelöst sein von der Praxis. Sie soll einfach Möglichkeiten, sie soll Instrumentarien geben, um die Praxis zu beurteilen, um die Realitätsentwicklung eben auch analytisch anzuschauen. Und ich glaube, für das ist das, was das Autonomiekollektiv macht, sicher auch ein Wert. Man kann vom Ochsen nichts anderes verlangen als Rindfleisch, sagt dann der Detlef Amigsau am Schluss, wenn wir fragen, was jetzt ihre Vorstellungen sind für eine Praxis. Sie sind so weit gegangen, im Vorwort von dieser neuen Folge auch eine revolutionäre Organisation zu postulieren. Das ist allerdings eher gemeint im Sinn von einer Struktur, wo sie finden, dass man eben müsste verdichten. Nicht in dem Sinn, dass sie jetzt konkret sich daran machen, als Autonomiekollektiv eine revolutionäre Organisation zu gründen. Ich glaube, dass sie uns also als Ochsen gutes Rindfleisch bietet, also interessante Theorie bietet und einige interessante Diskussionen darüber raus. Ich möchte zum Schluss noch mal darauf hinweisen, wie das Buch heisst, das jetzt erschienen ist, für die, die vielleicht nicht mehr wissen oder noch gar nicht gehört haben. Das heisst «Autonomie – Materialien gegen die Fabrikgesellschaft». Es ist Nummer 14 von der neuen Folge unter dem Titel «Klassengeschichte und soziale Revolution». Es kostet, ich glaube, um die 18 Franken, Deutschland 17 D-Mark, um die 18 Franken kommen wird es in der Schweiz, ist es erhältlich, zum Beispiel beim Pinkus, auch beim Armadillo. Und ich glaube, es ist es wert, sich auch den Brocken vorzunehmen, wenn es nicht immer leicht ist, das ist klar. Aber es ist eine Diskussionsgrundlage, die sicher auch für die Zukunft einiges wird hergeben.
Radio Lora, es ist 9:52. Ihr hört jetzt anschließend Live-Tapes. Am 11:30 ist Mitternachtsinfo, am 12:00 geht es weiter mit Talkshow.